Predigt heute kannst du
unterschiedlich sehen. Du kannst sie abhaken, bevor ich sie überhaupt predige. Und ach, kennen wir alle schon. Der erzählt uns doch sowieso wieder nichts Neues. Lebe ich doch schon alles. Na ja, gut, okay. Oder du kannst mit aufmerksam zuhören, ob nicht Gottes Geist trotzdem das eine oder andere nochmal sagt. Zwischen diesen Deckeln der Bibel hier, da gibt es eigentlich nichts Neues. Alles ist schon mal gesagt worden. Und selbst der weise König Salomo hat gesagt, gibt nichts Neues. Ist alles schon mal da gewesen, kommt auch alles wieder. Und wahrscheinlich ist diese Predigt eine, über die sehr oft gepredigt wird. Und ich weiß nicht, da ihr unterschiedliche Prediger hier auch habt, vielleicht habt ihr sie auch erst vor kurzem gehört. Das ist eine schöne Predigt. Und sie geht über Psalm 103. Wisst ihr, was da steht? Kann man eigentlich auch singen? Ja, wenn man Lobe den Herrn sagt, dann ist man im Psalm schon mal richtig aufgehoben. Ganz genau. Weil wir das so gut kennen, lese ich es uns einmal aus drei verschiedenen Bibelübersetzungen. Die wohl uns bekannteste ist die in Luther. Und ich lese immer die ersten 5 Verse. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler. Die Elberfelder liest sich so. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Innerstes seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Guten sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Und zum Schluss lese ich noch einmal aus der guten Nachricht. Auf mein Herz, preise den Herrn. Alles in mir soll den heiligen Gott rühmen. Auf mein Herz, preise den Herrn, vergiss nicht, was er für mich getan hat. Meine ganze Schuld hat er mir vergeben, von allen Krankheiten hat er mich geheilt, dem Grab hat er mich entrissen, hat mich mit Güte und Erbarmen überschüttet. Mit guten Gaben erhält er mein Leben, täglich erneuert er meine Kraft und ich bleibe jung und stark wie ein Adler. So, jetzt könnten wir Amen sagen und nach Hause gehen. Wer von euch, ganz ehrlich, hat sich beim Vorlesen dieser Verse innerlich gefragt oder gesagt, na, wenn ich das so erleben würde? Ist das nicht dieser Zweifel in uns? Gesundheit, Heilung, Bewahrung. Immer wieder entdecken wir, dass wir Mangel haben in unserem Leben. Interessant ist, dass dieser Vers so gravierend anfängt, fast möchte ich sagen, mit einem Tritt in den Allerwertesten. Nu, puff, meine Seele, jetzt mach dich aber mal auf, mein Herz. Du sollst dich jetzt rühren, du sollst den Herrn loben und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Im Vergessen sind wir groß, ne? Ja. Also wie oft vergesse ich Namen? Ich bin ja so dabei, mir langsam alle eure Namen zu merken, aber wenn ich so die Reihen durchgehe, ich habe 2/3 vielleicht drauf und Da bin ich immer noch am Überlegen, obwohl ich da schon ja länger bei euch mal hier bin. Aber man vergisst Namen. Ach, man vergisst einen Autoschlüssel irgendwo, oder? Und dann kennt ihr das vielleicht hier, so diese Hilfsmittel. Ja, Knoten ins Taschentuch, wer kennt das noch? Ja. Macht man ja heute fast nicht mehr, weil man ja fast keine Stofftaschentücher benutzt. Ja. Früher hat man das öfter noch gemacht. Und dann, ach ja, an was sollte ich mich denn erinnern? Dann hat man vergessen, was man eigentlich gar nicht vergessen sollte. Man vergisst Geburtstage, natürlich alle außer den eigenen, den vergisst man nicht. Aber dann vergisst man, dass man vielleicht nicht böse sein sollte, weil der eine oder andere einen vergessen hat für den Geburtstag. Und so sagt uns dieser Psalmschreiber am Anfang, der David: Auf mein Herz, preise den Herrn, aber vergiss dabei nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, im Hebräischen habe ich nachgeschaut, was das Wort vergessen noch für eine Bedeutung hat. Und das ist ganz interessant. Das Wort vergessen im Hebräischen hat die Bedeutung, etwas aus seinem Besitz verlieren. So, als wenn es gar nicht da gewesen wäre. So, wenn ich dich vergesse, dann ist das so, als wenn ich dich aus meinem Besitz verliere. Wenn ich Gott vergesse, ups, merkt ihr, wie wichtig es ist, dass wir nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat? Gegen das Vergessen hilft eigentlich, und das sagt uns dieser Psalm so wunderbar, das Danken. Wer dankt, vergisst nicht. Wie viel Gutes hast du und hab ich in meinem Leben erfahren? Und wie viel davon haben wir vergessen? Manchmal waren wir dankbar für das Gute, manchmal waren wir es auch nicht. Erinnert euch, da kamen 10 Leute zu Jesus. 10-mal lebenslänglich einsam. 10-mal Hoffnungslosigkeit. 10-mal kaputte Glieder, weil Aussatz, Lepra. Jesus hat sie alle geheilt. Alle 10. Einer war dankbar. Einer hat ihn gelobt und gepriesen dafür. 10. Und einer. Ganz ehrlich, wie oft habe ich vergessen, Gott zu danken? Ich bin ja nun jemand, der viel mit dem Auto rumfährt, weil ich halt auch im Außendienst und so unterwegs bin. Früher war es noch mehr. Früher war es manchmal 120.000 Kilometer im Jahr. Da kommst du abends nach Hause, bist gefahren, das war Shitwetter, wie man auf Deutsch sagt, und hast dann einfach den Schlüssel an die Garderobe gehängt, die Beine hoch. Aber Gott gedankt für Bewahrung? Mann, was kann da alles passieren, wenn du 120.000 Kilometer auf der Straße bist? Wann habe ich Gott gedankt? Oh. Wir vergessen so viel. Wir meinen es ja nicht böse, nein. Sind ja gut erzogene Christen, oder? Und trotzdem, der David fordert uns auf, vergiss nicht, was er uns Gutes getan hat. Lass uns mal den David noch mal ein bisschen anschauen. Der war der Jüngste. Und als Jüngster hatte er nicht sehr viel Anspruch auf Erbteil. Da ging er ziemlich mager aus. Niedrigste Arbeit, Schafe hüten. Gut, man geht davon aus, dass sein Vater doch sehr, sehr reich war. Und von daher war das also schon auch eine Herausforderung, weil das waren bestimmt nicht nur 3 Schafe, das waren ein paar mehr. Also Verantwortung hat er schon übertragen gekriegt, aber trotzdem, es waren nur die Schafe. Und wie war denn dann sein Leben? Gut, da war der König, da war der Herrscher. Aber mal wurde er begünstigt von ihm, mal hat er einen Tritt gekriegt. Mal hat man ihm sogar nach dem Leben getrachtet vom König her. Mordanschläge. Und aufgrund der ganzen Tatsache wurde er Flüchtling. Irgendwann aus der Not heraus Banditenführer. Ja, ganz ehrlich, ich kann mir ein angenehmeres Leben vorstellen als das Banditenhäuptling. Räuber Hotzenplotz. Ja? Da soll man dann noch an sich selbst glauben? Jahre war der David auf der Flucht. Und nicht nur, dass er geflüchtet ist. Nee, der musste auch richtig was tun, damit er nicht umkommt. Sich verrückt darstellen. Also, möchtest du verrückt sein? Hat der David alles so hinter sich gehabt? Dann kam mal aus der Schlacht, kommt nach Hause, denkt nur Beine hochlegen, Frau und Kinder und hallo und was sieht der Ziklack? Alles weg, alles verloren und kriegt noch Prügel von den eigenen Leuten. Ja hallo, was ist das denn? Später, als er König war, seine eigenen Kinder irgendwann mal gegen ihn rebelliert, wollten ihn vom Thron schubsen, wollten ihn ermorden. Was für ein Leben. Und er gilt als Schreiber dieses Psalms. Gut, ich weiß, es gibt moderne Bibelausleger, die sagen, wenn hier im Hebräischen La David steht, dann kann das auch sein, dass es heißt für David und nicht von David. Aber es ist mir eigentlich egal, ob das für oder von David ist. Wenn es für David ist, dann hat man ihm das vorgesungen oder er hat selbst gesungen und dann hat er sich damit identifiziert. Und er identifiziert sich mit einem großen Gott. Und er sagt, Gott, es gibt so viel in meinem Leben, was ich vergesse. Das will ich mal innehalten. Ich will mal innehalten in dieser hektischen Zeit, in diesem Getriebensein, ob es auf der Flucht war oder als König. Und ich will dir das geben, was dir gebührt. Lob. Lob will ich dir gebühren. Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn wir ehrlich zu uns sind, in uns gibt es Bereiche, die danach sehnen, zu sagen, lobet Gott. Und dann entdecken wir aber auch die anderen Bereiche in uns, die sagen, murrt doch ein bisschen mehr. Seid undankbar, meckert ein bisschen. Kennen wir, tun wir, immer wieder. Das Camp, das wir mit unseren Pfadfindern hatten, 170 Leute, 170 auf einem Haufen, tolle Sachen gemacht. 7 Segelboote da, 5 Surfbretter, Kanus, tolle Seminare, Workshop gehabt. Wir haben Gold gewaschen, alles Mögliche. Richtig toll was los. Jeden Abend ein Theaterstück. Und am Mittwochabend großer Aufruf, Mitte in der Woche. Und 70 Kinder haben ihr Leben Jesus gegeben. Das Schöne war ja gar nicht die 70 Kinder, da habe ich mich riesig für gefreut. Aber das Schöne war ganz was anderes. Da waren Kinder, die haben sich 3 oder 4 Jahre vorher bekehrt. 16, 17 Jahre jetzt alt. Und die standen vorne und haben mit den anderen gebetet. Da habe ich mit meinen großen Ohren eine Unterhaltung mitgekriegt. Das Gebet war fast zu Ende, da kommt ein Junge auf ein Mädchen zu und sagt, kommst jetzt noch mit ins Pub? Wir hatten abends dann noch so ein kleines Pub, alkoholfreie Cocktails, war immer ganz nett. Da dreht die sich um und guckt ihn an und sagt, siehst du nicht, dass ich hier noch bete? Und außerdem, wenn ich hier fertig bin, dann warten noch Piet und dann wartet auch noch Mine, die wollen sich auch noch bekehren. Hier werde ich gebraucht. Hat sich vor 4 Jahren selbst bekehrt. Ich bin dann zu ihr hin und ich sage, Pia, danke, du hast mich heute zum Opa gemacht. Hä? Was habe ich? Du hast mich zum Opa gemacht, sage ich. Verstehe ich nicht. Ich sage, du hast dich vor 4 Jahren auf dem Camp bei mir bekehrt. Ich durfte mit dir beten, du hast das Lebensübergabegebet gesprochen. Heute stehst du hier und hast mit anderen das Lebensübergabegebet gesprochen. Du hast geistliche Kinder gezeugt, so wie ich damals dich gezeugt habe. Das heißt, ich bin jetzt Opa. Oh, sagt sie, das ist gut. Ich sage, ja. Jetzt lass uns daran arbeiten, dass du nächstes Jahr Opa wirst. Ich möchte nämlich Uropa werden. Das ist das, was mich fasziniert hat an dieser ganzen Geschichte. Wir waren 4 Stämme von 4 verschiedenen Pfadfindergruppen. Und da war eine... Mit dem hatte ich echt Schwierigkeiten. Wir hatten alle Arbeit aufgeteilt. Kennt ihr, ne? Ihr habt ja auch, wann jemand putzt, wann jemand Kaffee macht, habt ihr bestimmt ja auch so aufgeteilt, ne? So, und wir hatten auch vorm Camp auch alles aufgeteilt. Und ganz plötzlich kriege ich Absagen. Und zwar alle nur von dem einen. Nee, wir können das nicht, ich gehe jetzt auch noch in Urlaub. Und das nicht, und das nicht. Die sollten den Camp-Pastor stellen, der hat abgesagt. Der Camp-Pastor sollte ein Skript machen für Andachten. Das wurde dann nicht. Und so war 3 Wochen vorm Camp, hatte ich 18-Stunden-Tage. Morgens um 6 auf, 1,5 Stunden gearbeitet, um 7:30 zur Arbeit gefahren, abends um 6 wieder da und bis Mitternacht wieder an allem dran gesessen. I'm not amused. Könnt ihr euch vorstellen. Und dann habe ich gefragt, wer kommt denn von euch allen mit jetzt zum Aufbauen? Vorcamp nennen wir das. Ja, was war? Alle haben sich fleißig gemeldet, aber aus diesem Stamm 0. Dann habe ich eine bitterböse Mail geschrieben, dass das ja nicht geht. Gar nichts tun und dann auch noch nicht mal zum Helfen kommen. Gut, dann habe ich eine Antwort gekriegt, ja, okay, wir kommen mit 7 Leuten, aber etwas später. Das etwas später war dann 1,5 Tage später. Und die 7, die gekommen sind, waren auch 5 immer am Strand gelegen und 2 haben gearbeitet. So, lobe den Herrn und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Was hab denn ich gemacht? Ich bring's mal in die Praxis. Ich war verärgert. Zu Recht. Und ich habe nicht den Herrn gelobt. Dann war etwas, das hat mich wieder zur Mitte gebracht. Vor 1 Jahr hatte Gott mir gesagt, nimm die Eltern mit dazu. Ja, nur Eltern... 40, 50 Jahre, vielleicht 55 oder so, dann im Zelt schlafen, ist nicht jedermanns Geschmack, ne? Wenn ich dich jetzt einladen würde, komm, so eine kleine Kote, dann würdest du sagen, ich glaube, ich hab da noch was anderes vor. Also kam uns die Idee, doch für die Eltern Wohnwagen hinzustellen. Was soll ich sagen? Es schien so, als wenn das eine gute Idee wäre. Wir hatten 11 Anmeldungen für Wohnwagen. 11 Familien wollten mit Wohnwagen dabei sein. Sogar ein 12. mit Fragezeichen. 1 Woche vorm Camp hatten wir 4 Wohnwagen. 3, 4. Der 4. war nämlich eigentlich ein Wohnwagen, der zur Gründungszeit der DDR hergestellt wurde. Und naja, Man kann mit gutem Willen noch Wohnwagen sagen, aber nur mit gutem Willen. So, was tun? Und dann sagte ein anderer Leiter, Gerhard, du hast zu mir gesagt, dass Gott dir gesagt hat, mach es. Nur hör auf zu jammern und vertrau Gott.
Da hat er mich zur Mitte gebracht. Dann sind wir her, dann haben wir angefangen in der Situation. Überarbeitet, keine Wohnwagen, den Herrn zu loben und zu preisen.
Soll ich euch was sagen? Am Anfahrtstag um 3:30 nachmittags hatten wir 12 Wohnwagen. Der Herr sorgt für uns. Aber wir jammern lieber. Wir gucken auf das, was vor uns ist. Wir gucken auf das, auf die Leute, die nicht mitarbeiten. Du, der ganze Stamm hat das ganze Camp nicht mitgearbeitet. Nein. Das war so. Die haben das als Abchillen gemacht. Da war viel Ärger, jetzt noch Wochen danach. Aber sie konnten nicht aufhalten, weil wir uns entschieden haben, Gott in der Situation zu loben und zu preisen. Das ist es. Du wirst die Situation nicht verändern, wenn du jammerst, aber du wirst Situationen verändern, wenn du Gott die Ehre gibst und Gott lobst und preist. Loben, das ist ein Gebet. Wenn du Gott lobst, machst du den Namen Gottes groß. Nicht immer ist uns, wenn wir anfangen zu beten, nach Loben zumute. Und ich kann mir vorstellen, wenn der David schon so anfängt, dass dem auch nicht nach Loben zumute ist, sonst hätte er sich nicht selbst in den Hintern treten müssen. Da waren vielleicht Gedanken an alles Mögliche. Nun, der hat er ja auch viel auf dem Hut, ja. Er hat noch 3 Frauen gehabt und alles, also da kommt man schon mal ein bisschen durcheinander, ne? So, und jetzt soll Gott gelobt werden. Ja, ich entscheide mich, sagt David, Gott zu loben. Interessant ist, in der Gleichsetzung loben und nicht vergessen, da ist doch diese tiefe Erkenntnis. Wenn du lobst, vergisst du nicht. Wenn du von einem Erlebnis, das du im Leben hattest, immer wieder erzählst, vergisst du es nicht. Aber wie viele Dinge haben wir vergessen, weil wir nie darüber berichtet haben? Weil wir unseren Mund nicht aufgemacht haben? Weil wir nicht gesagt haben, damals, da hat Gott eingegriffen. Ich finde es so wichtig, wenn wir in Gottesdiensten Erlebnisse weitergeben, Zeugnisse sagen von dem, was Gott getan hat. Damit loben wir Gott. Damit sagen wir, du bist der Große. Bewahre deine guten Erinnerungen. Entdecke die Spuren Gottes in deinem Leben. Loben öffnet uns die Augen. Loben, das ist so, als wenn Einsicht, ja, ich möchte sogar sagen, als wenn Erleichterung zu uns kommt. Wer Gott lobt, erzählt ja von seinen Taten. Erzählt, wie Gott gesegnet hat, wie er gehandelt hat. Und schaut weg von diesem Fragezeichen, das manchmal in uns ist, warum denn jetzt nicht Gott? Dieses Warum jetzt nicht, werden wir oft nicht beantworten können. Aber in dem Moment, wo ich mich entscheide zu loben, ist es auch nicht mehr wichtig. Sondern es ist wichtig, dass ich mich programmiert habe auf Gott. Wisst ihr, dass es im Hebräischen dieses Loben auch gleichbedeutend ist mit Segnen? Wenn du Gott lobst, segnest du Gott. Boah, was für ein Gedanke. Kann ich Gott segnen? Ja, du kannst Gott segnen. Ist doch revolutionär. Wir können etwas dafür tun. Ich möchte sagen, in dem Moment, wo wir Gott loben, quittieren wir den Segen Gottes. Wir zeichnen ihn nochmal ab. Wenn ich heute von jemandem Geld kriege und ihm eine Quittung gebe, dann ist es mit dieser Quittung perfekt, dass die Übergabe stattgefunden hat. Da kann ich nicht sagen, aber ich will noch. Da kann der andere sagen, guck mal, ich habe eine Quittung von dir. Und so, wenn wir Gott loben, quittieren wir sozusagen seinen Segen. Wir sagen, ja, richtig, hab ich erhalten. Und Gott könnte zu uns sagen, kannst dich erinnern, guck mal, ich habe eine Quittung von dir, du hast den Segen erhalten. Und manchmal muss Gott uns auch an diese Quittung erinnern. Manchmal muss er uns daran erinnern, was er uns alles getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, was immer in mir ist, seinen heiligen Namen. Was ist in uns? Alle Gefühle, all das, das sagt die Bibel als Seele. Damit meint sie nicht die unsterbliche Seele, sondern damit meint sie das Herz. Deswegen finde ich die Übersetzung der guten Nachricht so gut, lobe mein Herz. Ja, weil das dann vielleicht noch deutlicher wird. Alles das, was uns ausmacht, da, wo wir etwas empfinden, wo wir Wärme empfinden, wo wir Farbe empfinden, all das, was in uns diese Gefühle ausmacht, all das soll Gott loben. Tun wir es nicht, wird's grau. Frage, wer hat lieber graue Tage, wer hat lieber farbige Tage? Wenn der Himmel grau ist, oder wenn der Himmel blau ist, dann lass doch mal dein Innerstes Gott loben. Lass doch mal die Töne des Himmels wieder neu in dein Herz kommen. Die Farbtöne, natürlich auch die anderen Töne. Stell dir mal vor, du fährst mit jemand aus einem Bekanntenkreis durch eine traumhaft schöne Landschaft. Und während ihr durch diese schöne Landschaft fahrt, unterhaltet ihr euch über das Fußballspiel, das deine Lieblingsmannschaft gerade verloren hat. Oder über den Streit beim letzten Kaffeetrinken mit der Verwandtschaft. Oder über die Politiker, die auch immer schlechter werden. Verrate mir mal, wie viel siehst du von der schönen Landschaft? Das ist so, als wenn die schöne Landschaft zwar da ist, aber nicht für dich. Du bist da durchgefahren und irgendwas entdeckt, irgendwas gesehen? Nee. Gleiche Situation. Ihr fährt mit dem Auto und ihr unterhaltet euch. Hast gesehen da das Reh und der Wasserfall? Oh, und schau mal hier, der Berg, ganz tolle Form. Du steigst aus, was hast du gehabt von der Landschaft? Sie war präsent. Sie ist immer noch präsent. Du kannst Jahre später vielleicht noch erzählen von dem, was war. Oh, ich könnte viele solche Ereignisse erzählen, die 20, 30 Jahre zurücklegen, weil ich mich damit beschäftigt habe. So ist es, wenn wir uns mit dem Lob Gottes beschäftigen. Es bleibt in uns lebendig. Ihr kennt das Bibelvers, dass das Wort Gottes wie ein lebendiger Brunnen in uns ist. Aber wie bleibt dieser Brunnen lebendig, bitteschön? Wenn ich davon rede, wenn ich mich damit beschäftige, wenn er in mir lebt, dann fängt er an. Es geht auch anders. Ich kann zum Gottesdienst gehen, kann mich hinsetzen, rein, raus, weil meine Gedanken ganz woanders sind. Denk schon ans Mittagessen, oder an das, was ich heute Nachmittag mache, oder an die Sorgen mit meinem Chef. Gibt so viel, um was wir uns Sorgen machen müssen, oder? Lob hat schöpferische Kraft. Lob kann deine Sorgen verwandeln. Wisst ihr, dass Sorgen machen krank macht? Prozent aller Krankheiten sind psychosomatisch.
Boah.
Müssten nicht sein. In unserem Körper geht was ab, wenn wir uns Sorgen machen. Und in unserem Körper geht was ab, wenn wir Gott loben und preisen. So ist das. Das Lob hat noch eine ganz andere Bedeutung. Indem ich Gott lobe, erwecke ich sein Wort zum Leben. Lob hilft dafür, dass toter Buchstabe lebendig wird. Wie oft haben wir Bibel gelesen, weil man uns gesagt hat, dass es gut ist, jeden Tag Bibel zu lesen. Natürlich gibt es auch Zeiten, da haben wir Bibel gelesen und haben Hunger danach gehabt und haben auf die Uhr geschaut und gesagt, jetzt muss ich aber aufhören, jetzt muss ich noch das und das tun. Und warst ganz erstaunt, dass 1,5 Stunden vorbei waren. Aber dann gab es die Zeiten, da hast du 3 Sätze gelesen und hast sie nochmal gelesen und hast sie ein 4., 5. oder 6. Mal gelesen, weil deine Gedanken immer abgeschweift sind. Kennen wir. Ja? Wenn wir Gott anfangen zu loben, auch über sein Wort, wird sein Wort in uns lebendig. Dann wird Bibellesen zu einer ganz neuen Erfahrung. Stell dir vor, du würdest deinen Partner nicht mehr loben. Was wäre das für eine Erfahrung? Was wäre das für eine Beziehung? Können wir uns das vorstellen? Nicht mehr Danke zu sagen für was? Nicht mehr sagen, du schaust aber gut aus, Schatz? Nicht mehr, oh, toll gemacht. Nicht mehr, ich hab dich lieb, was ja auch ein Lob ist. Alles das ist plötzlich weg. Was wäre das für eine Beziehung? Sie wäre über kurz oder lang eine tote Beziehung. Aber mit Gott vergessen wir es so oft. Ja, sagst du, das hast du jetzt alles gut und schön gesagt. Und dabei hast du eins vergessen. Es gibt so viel Negatives auf dieser Welt. Warum erzählst du nicht auch davon? Ja, es gibt so viel Negatives auf dieser Welt. Und wenn du die Psalmen durchliest, dann entdeckst du, dass da sehr, sehr viel Platz ist in den Psalmen für Negatives. Und ich entdecke, dass Negatives eine unendlich große Sogwirkung hat. Wenn man zusammen ist und einer fängt an, über irgendeinen anderen negativ zu reden, dauert es oft nicht lange und alle reden negativ darum. Oder geh doch mal ins Wartezimmer von einem Arzt und einer fängt an zum Jammern über seine Krankheit. Manchmal denke ich, Arztbesuche sind in Wirklichkeit Besuche, weil man mal wieder kommunizieren will, wie schlecht einem geht. Ja? Und dann dauert es auch nicht lange, dann haben alle irgendwie von ihren Zipperlein zu erzählen. Mal größer oder auch mal weniger. Wenn du die Angst nimmst, Angst hat so eine Tendenz, so mächtig zu sein, als wenn es nichts Größeres als sie gibt. Ja, da muss man noch Angst kriegen, wenn man in die Zukunft guckt.
Mächtig. Angst. Natürlich muss man Angst kriegen. Klar, früher war ja auch alles besser.
Misstrauen. Oh, was hat Misstrauen für eine Wirkung? Ja, und der hat das schon mal gemacht.
Und das macht er bestimmt jetzt nochmal. Guck mal, da habe ich ihn schon wieder in so einer ähnlichen Situation gesehen. Den kann man irgendwie nicht wirklich vertrauen. Das ist immer so halbseitig.
Oh.
Und plötzlich reden alle über einen anderen. Misstrauen. Wie, den willst du als Leiter einsetzen?
Ich hab mal ein Seminar gehalten über Jugendarbeit und eines meiner Themen, über die ich da reden musste, war, wie suchst du deinen zukünftigen Nachfolger aus als Jugendleiter? So, du hast vielleicht eine Jugend geleitet und irgendwann kommst du in die Jahre und jetzt geht es darum, wie suchst du deinen Nachfolger aus? Und dann habe ich mir ein paar Leute vorne hingeholt und jeder hat ein Schild in die Hand gekriegt und da standen die unterschiedlichsten Sachen drauf. Bei einem stand zum Beispiel drauf, ich bin ein kleiner Osama Bin Laden. Ich gehe lieber mit dem Messer auf Leute los, als dass ich mit dem Messer anständige Sachen schnitze. Boah. Willst du den als Nachfolger haben für die Jugendarbeit? Ja. Und. Da standen positive und negative Sachen drauf. Alles. Und dann habe ich meine Zuhörer wählen lassen. Da waren ein oder zwei von den ganzen Leuten, die vorne standen, die dann als Nachfolger gewählt wurden. Und dann habe ich das Rätsel aufgelöst. Dann war das die Beschreibung von den 12 Jüngern. Und der, den ich als Osama bin Laden bezeichnet habe, war Judas der Zelot. Ja, die Zeloten, die gingen aber wirklich mit dem Messer auf die anderen los. Und Jesus sagt, folge du mir nach. So, wenn Jesus solche Leute in seine Jüngerschaft beruft, wenn Jesus Leute in seine Jüngerschaft beruft, von denen er weiß, und Jesus wusste das, dass sie ihn verraten werden, dass sie ihn verleugnen werden, und er sie trotzdem ruft. Und zwar nicht als, kannst du mir mal die Arbeit abnehmen, sondern als Boten Gottes auf dieser Welt, als Gesandte, als Apostel. Das heißt Apostel, Gesandter. Wie will ich denn dann über jemand jammern, den Gott mir in der Gemeinde als Nachbarn gesetzt hat? Ich kann ihn loben, denn Gott macht mit jedem was Gutes. Das ist das Schöne. Ich muss mich nicht entscheiden, nur auf das Äußere zu schauen. Ich muss mich nicht entscheiden auf schlechte Erfahrungen, sondern ich kann mich entscheiden, Gott im Regiment zu lassen. Gott, du hast den in meine Gemeinde gesandt. Danke, dass er hier ist. Danke, dass du was Gutes machst. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel bei euch schon mal gegeben habe. Wenn nicht, dann hört es zweimal. Es schadet auch nicht. Ich hatte von Gott einmal den Eindruck gekriegt, als ich noch Jugendleiter war, dass er am Abend den Heiligen Geist fallen lassen wollte in die Jugend. Und ich sage, oh, Halleluja. Heute Abend will Gott seinen Heiligen Geist ausgießen. Und dann hat Gott weitergesprochen und sagt, aber auf den als Erster. Und ich habe gesagt, oh Himmels Willen Gott, du machst einen Fehler. Das ist der größte Chaot, den ich in meiner Jugendgruppe habe. Nee, Gott. Und Gott sagt, doch. Doch, gerade auf den. Ich sage, Gott, das geht gar nicht. Doch, sagt Gott, der hat gestern Abend Buße getan. Das ist etwas, was ich gar nicht mitgekriegt habe. Der war immer der größte Chaot, der war immer der größte Quertreiber. Aber Gott sieht das Herz. Und was ist passiert? Gott hat seinen Heiligen Geist aufgegossen und auf Markus als allerersten. Halleluja! Weißt du, weiß ich, wie Gott gerade mit unserem Bruder, mit unserer Schwester an der Arbeit ist? Lass ihn uns preisen, dass unser Bruder, unsere Schwester hier ist. Und lass ihn uns auch preisen, wenn er mal nicht hier ist. Und das vielleicht schon 3 Monate nicht. Gott hat was vor mit ihm. Wir müssen die Augen aufmachen. Wir müssen wirklich wahrnehmen,
was wirklich da ist. Wir müssen uns verabschieden von den negativen Dingen. Es gibt so viel Grund, Gott zu loben.
Und damit komme ich jetzt auch zum letzten Einwand, den man vielleicht noch gegen das Loben haben könnte. Ja, sagst du, okay. Aber ist das nicht alles so ein bisschen Autosuggestion? Reden wir uns da nicht was ein? Ich kann doch nicht was schön reden, was gar nicht schön ist, oder? Wie ist das? Kann ich das? Reden wir uns nicht das ganze Leben lang etwas ein? Du empfindest Dinge ganz anders als ich. Wenn wir beide jetzt draußen sitzen würden, dann könnte es sein, dass ich sage, oh, schön warm, und du sagst, ich friere. Ja, redest du dir jetzt ein, dass kalt ist, oder red ich mir ein, dass warm ist? Wir sind doch beide in derselben Temperatur, haben vielleicht sogar beide dieselben Klamotten an. Aber deine Empfindungen sind anders als meine. Wir reden uns doch auch ein, der mag mich nicht. Und das ganze Leben ist davon geprägt, dass wir uns irgendetwas einreden. Die Frage ist nicht, ob wir uns was einreden. Das ist unser Leben. Die Frage ist, was die Quelle ist von dem.
Und wenn die Quelle etwas Gutes ist, wenn die Quelle die Wahrheit Gottes ist, wenn ich mir das sage, dann merkst du plötzlich, das ist gar nicht mehr Einreden. Die Wahrheit ist nicht Einreden. Wenn wir beide nicht hier vor der Haustür sitzen würden, sondern in der Sahara, würden wir wahrscheinlich beide sagen, es ist uns warm. Warum? Weil die Wahrheit ist, dass da über 40 Grad warm ist und dass jeder Mensch das als wahr empfindet. Ja? Die Wahrheit hat eine Macht. Ich glaube, wir können unserer Seele nichts Besseres tun, als sie ständig mit Wahrheit zu füttern. Ein kleiner Indianerjunge fragte seinen Vater, dem Häuptling, sag mal, wie ist das? Ich habe das Gefühl, in mir sind zwei Wölfe. Und mal beißt der eine, mal beißt der andere. Das ist der gute Wolf, das ist der böse Wolf. Was kann ich da tun? Und sein weiser Vater sagte, es kommt immer darauf an, wen du fütterst. Wie fütter ich mich? Mit Wahrheit über das Lob Gottes? Es gibt so viel erschreckend viele Lügen, die wir uns in unserem Leben eingeredet haben. Ach, wie oft haben wir uns eingeredet, das schaffe ich nicht. Oder wie oft haben wir uns eingeredet, oh, ich taug nichts. Oder vielleicht haben wir das Gegenteil gesagt. Vielleicht haben wir gesagt, wenn das einer kann, dann ich. Oder ich bin sowieso der Größte und der Schönste. Na, der Größte habe ich nie gesagt. Aber und wir sind Lügen aufgesessen, die uns andere erzählt haben. Wenn wir es nicht selbst gehört haben, haben wir es vielleicht gehört, dass es der Lehrer an anderen erzählt hat. Aus dir wird nie was. Ist vielleicht auch nicht was geworden. Lügen, die wir uns selbst einreden. Gott ist gut. Gott ist treu. Gott vergibt. Das ist Wahrheit. Die dürfen wir uns einlegen. Ich habe was vorbereitet. Da stehen über 100 Bibelverse drauf. Alles Bibelverse, die aussagen,
wie Gott ist, dass wir ihn loben. Was haltet ihr davon, wenn wir ein Experiment machen? Wenn du dieses Blatt mit nach Hause nimmst und jeden Tag, oder wenn du jetzt wirklich sagst, schaffe ich nicht, dann wenigstens jede Woche dir einen davon aussuchst. Du musst nicht oben anfangen. Du kannst einfach zack mit dem Finger auf einen gehen oder wie du das auch möchtest oder sagen, na, die Stelle scheint mir sympathisch zu sein. Und dann schlägst du deine Bibel auf und dann nimmst du dir ein kleines Stück Papier oder ein Kärtchen und schreibst diesen Bibelvers mal ab. Und während du ihn abschreibst, liest du ihn dir laut vor. Und dann hast du das Kärtchen oder den Zettel den ganzen Tag bei dir, vielleicht in der Hosentasche, vielleicht auf dem Schrank oder sonst was. Immer wenn du in die Hosentasche fährst, ach ja, nimmst ihn kurz raus, liest ihn nochmal. Oder wenn du am Schrank vorbeigehst, bleibst kurz stehen, liest ihn nochmal. Das wäre doch Füttern mit Lob Gottes. Glaubt ihr, dass da was passiert? Ich glaube, da passiert was. Ich glaube, wir verändern uns. Ich glaube, wir programmieren uns so, wie Gott uns sich uns vorgestellt hat. Denn wir sind geschaffen. Du und ich sind geschaffen zu guten Werken. Und zwar nicht zu guten Werken, wo ich mich anstrengen muss, dass sie passieren, sondern zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat für die, die ihn lieben. Halleluja. Und da darf ich reinkommen. Das ist nicht einreden. Wie gesagt, wir reden uns jeden Tag Dinge ein, die sind da. Das ist Aussprechen von Wahrheit. Wir erkennen die Größe Gottes. Wir erkennen sie an. Wir müssen uns nicht klein fühlen. Und wir dürfen die Erfahrung machen, die viele, viele Gemeinden vor uns gemacht haben. Das Loben nach oben zieht. Amen. Ich möchte euch mit den weiteren Versen dieses Psalms segnen. Der dreieinige Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, Schöpfer von uns, er segne euch mit Gesundheit, er segne euch mit Schutz vor Bedrängnis, er segne euch mit Auferbauung, er segne euch mit langem Leben. In Jesu Namen, Amen.